Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich denke, der ein oder andere von euch kennt dieses Musikstück, auch wenn ihr vielleicht kein Fan von klassischer Musik seid. Morning heißt das, also Morgen, von Edvard Grieg aus der Peer Gynt Suite. Und ich denke, dieses Stück ist eine wunderbare Einleitung zu dem Vers, der heute Morgen vor unseren Augen stehen soll. Und der kommt jetzt gleich hier an die Wand, André, wenn du so nett wärst. Ein Vers, den wir in der Bibel finden, im Buch der Psalmen. Genau, da ist er. Und der Vers aus dem Psalm 19, der Vers 2, der lautet: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der ein oder andere ist gerade frisch aus dem Urlaub wieder oder hat vielleicht seine Eindrücke auch noch so präsent. Und zumindest, ich kann für unseren Urlaub sagen, dass es da immer wieder neu den ein oder anderen Moment gibt, wo man wirklich aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Aber leben wir vielleicht in einer Zeit, wo wir das Staunen über das, was Gott geschaffen hat, ein Stück weit verlernt haben? Das Staunen über die Vielfältigkeit und die Wunder in der Natur, so wie wir das in diesen Bildern gesehen haben? Aber ich denke, wir können das Gleiche erleben, was der Schreiber dieses Psalm 19 in dem Vers 2 zum Ausdruck brachte, was ihn dazu veranlasst hat, Gott anzubeten, ihn zu loben. Man kann wirklich nur staunen. Staunen über all das, was auf diese Wunder hinweist. Staunen über die Schöpfermacht, über die Kreativität, aber auch über die Liebe, von denen diese Wunder, die wir tagtäglich in der Natur bewundern können, die wir diesen Wundern sehen können, die uns davon erzählen. Und das Interessante für mich ist, dass häufig sagen Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, wo kann ich ihn erleben, wo kann ich ihn entdecken, wo spricht er zu mir? Aber wenn wir einfach nur mal nach rechts und links schauen, finden wir dann die Spuren Gottes nicht in seiner Schöpfung? Schon in der Bibel, ganz am Anfang, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So lesen wir das im Schöpfungsbericht auf der ersten Seite der Bibel. Alles, was wir sehen können, Sonne, Mond, Sterne, Pflanzen, Tiere, Menschen, all das sind Spuren, die Gott uns hinterlassen hat, Spuren des Schöpfers. Und wer sich intensiv damit befasst, der kommt eigentlich zu dem Punkt, dass er aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Und das ist eigentlich das Thema des heutigen Morgens, Staunen über Gottes Schöpfung. Sehen wir zum Beispiel mal Pflanzen, die um uns herum wachsen, wenn wir vielleicht spazieren gehen durch den Wald oder wenn wir auch mal an Orten sind, die für uns nicht so gewöhnlich sind, wenn wir am Meer sind, vielleicht auf einer Insel. Überall dort erleben wir Pflanzen, die ein Wunder für sich sind. Interessant, hier auf dem Bild seht ihr, ist das schön grün. Vielleicht macht der eine oder andere sich gar keine Gedanken darüber, weil er denkt, boah, das ist alles normal, das ist eben so, weil es so ist. Aber gerade in diesen Pflanzen sieht man, dass dank einer eingebauten chemischen Fabrik so eine Pflanze etwas, sagen wir mal, produzieren kann oder etwas stattfindet, was der eine oder andere vielleicht aus dem Biologieunterricht noch kennt, Photosynthese. Nämlich letztendlich die Möglichkeit, Sonnenlicht in Nahrung umzuwandeln und so die Grundlage zu bilden für Leben und Wachstum. Faszinierend, wenn man sich das im Detail anschaut. Aber es gibt ja nicht nur Pflanzen, es gibt Tiere. Es gibt eine derartige Vielfalt von Tieren, dass man wirklich staunen kann. Über 1 Million Tierarten. Über 1 Million. Und die größten davon, die sind sogar über 30 Meter lang, also länger als ein riesen LKW, wiegen über 100 Tonnen, also 100.000 Kilo. Und die kleinsten, einzelligen Lebewesen, die sind noch nicht mal einen Millimeter groß, so dass man sie mit dem bloßen Auge kaum sehen kann. Da gibt es Tiere, die in der Lage sind, ihre Farbe zu wechseln. Denken wir an ein Chamäleon. Oder da gibt es Fische, die fliegen können. Oder Tiere, die in einer Tiefe von 10.000 Meter leben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal geschnorchelt ist. Ne? Das ist, macht super Spaß. Wenn man dann versucht, mal ein paar Meter runterzutauchen, merkt man, wie der Druck einen förmlich einengt. Diejenigen von euch, die vielleicht schon mal getaucht sind, die wissen, was man da alles anstellen muss, damit man es auf 15 oder 20 Meter Wassertiefe vernünftig aushalten kann. Aber es gibt Tiere, die leben bei 10.000 Meter Tiefe. Absolut faszinierend. Und interessanterweise leuchten sie da unten zum Teil wie eine Taschenlampe. Aber wir brauchen noch nicht mal so weit weggucken. Wenn wir uns selber sehen, dann finden wir da faszinierende Bauteile in unserem Körper, zum Beispiel unser Herz, der Motor, der uns am Leben hält. Und das schlägt 100.000 Mal am Tag und pumpt dabei 5.000 Liter durch unseren Körper in einem Kreislauf. Und das 70, 80, 90 Jahre lang, ohne dass mal irgendeiner eine Batterie wechseln muss oder sonst irgendwas anstellen muss. Das ist schon faszinierend. Und ich denke, wenn wir all diese Dinge, und da könnte ich jetzt den ganzen Morgen damit verbringen, die aufzuzählen, wenn wir uns das mal vor Augen führen, was ist das für eine Meisterleistung? Wir rühmen uns heutzutage, was wir Techniker und ich kann ja selber mitreden als Ingenieur, was wir alles Tolles entwickeln und erfinden und bauen und E-Autos und was ist alles. Wir sind vernetzt, man staunt über diese Dinge. Aber wie viel mehr sind die Dinge, die wir in der Natur finden, sodass wir über sie staunen können? Oder ein anderes Ding, wenn wir einen Blick auf unser Sonnensystem werfen, in das Universum, dann beginnt unser Staunen wirklich ganz andere Dimensionen anzunehmen. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Schule damals vielleicht im Physikunterricht aufgepasst hat, als es um die Sterne ging und all diese Sachen. Einfach mal zu realisieren, dass unsere Erde in exakt der richtigen Entfernung zur Sonne um die Sonne kreist. Mit genau der richtigen Neigung der Erdachse, mit der richtigen Geschwindigkeit, mit der richtigen Umdrehung um die Sonne, sodass wir hier die Möglichkeit haben zu leben, dass wir nicht erfrieren, aber auch nicht verbrennen, sondern dass zu jeder Zeit des Tages und des Jahres genau die richtige Menge an Licht und Wärme vorhanden ist, damit Leben und Wachstum überhaupt möglich ist. Und würde sich nur eine Kleinigkeit an diesem Ablauf verändern, dann würde das letztendlich zu Tod und Zerstörung führen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wie die Dimensionen dieses Weltalls sind, dann müssen wir aufpassen, dass wir das überhaupt mit unserem Verstand noch begreifen können. Alleine schon die Entfernung von der Erde zur Sonne sind 150 Millionen Kilometer. Ich meine, jetzt weiß ich nicht, wer von euch gut zu Fuß unterwegs ist. Wenn man mal so eine schöne Wanderung macht, dann kriegt man vielleicht 10, 15, vielleicht auch 20 Kilometer zustande. Aber die Entfernung sind 150 Millionen Kilometer. Und das ist ja schon relativ weit. Wenn wir aber die Entfernung zum nächsten Sonnensystem anschauen, dann sprechen wir über Lichtjahre. Also ein Lichtjahr ist die Entfernung, die ein Lichtteilchen, Quantum, wie auch immer man das bezeichnen will, da gibt es andere Experten, die kennen sich da viel besser aus, braucht, um diese Entfernung zurückzulegen. Was aber mal wieder in Kilometern ausgedrückt heißt, das ist eine Entfernung von 40 Billionen Kilometer. Das ist eine 4 mit 13 Nullen dran. Das ist doch absolut irre. Absolut irre. Und so ein Spiralnebel oder so eine Galaxie wie unsere Milchstraße, die enthält Milliarden von Sonnensystemen. So ein System wie das, in dem wir leben. Und die Ausdehnung dieses ganzen Themas, wenn man das überhaupt heutzutage schon so sagen kann, sind 100.000 Lichtjahre. Das sind Zahlen, da wird einem richtig schwindelig. Und die nächste von diesen Galaxien, die ist 2 Milliarden Lichtjahre entfernt. Also ich höre jetzt auf, weil die Zahlen, die verwirren ja mehr. Aber ich denke, dass es trotzdem ein Grund ist, darüber zu staunen. Denn all diese Systeme, all das, was ich euch gerade vorgestellt habe, das ist nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten sekundengenau aufeinander abgestimmt. Einfach irre. Für mich, wenn ich ehrlich bin, und vielleicht bin ich da die Ausnahme, ich glaube es aber nicht, fällt es schwer zu behaupten, dass das alles Zufall ist. Diese perfekte Ordnung, wie wir sie in der Schöpfung erkennen und finden, das kann kein Zufall sein. Denn eins ist interessant, durch Zufall entsteht keine Ordnung, sondern da entsteht Unordnung. Meine Frau wird jetzt gleich schimpfen, weil ich weiß ja nicht, der ein oder andere von euch, der einen Garten hat, ne? Stellt euch einfach mal vor, ihr würdet ein Jahr lang da nichts dran machen. Also ich weiß ja, wie das bei uns ist, wenn wir mal 2-3 Wochen im Urlaub sind, das sieht dann katastrophal aus. Was ich damit sagen will, ist, wenn man alles seinen Gang gehen lässt, dann findet man da keine Ordnung, sondern Chaos. Aber umgekehrt, in Gottes Schöpfung, da finden wir Ordnung. Und für mich gibt es daraus eine Schlussfolgerung. Hier war ein genialer Baumeister am Werk, der das alles geschaffen hat und der damit eine Spur hinterlassen hat. Eine Spur von seinem Wesen und von seiner Kraft. Ah, Bild vergessen. Hier seht ihr mal so ein paar Sterne. Und genau das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, das drückt der Psalmist in dem Vers 19, Vers 2 aus. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Jetzt habt ihr eine Menge gehört über die Spuren, die Gott in seiner Schöpfung hinterlassen hat. Aber wofür sind diese Spuren da? Sind sie nur dafür da, dass wir darüber staunen oder vielleicht darüber angeregt diskutieren, Schöpfung oder Evolution oder Hü oder Hott oder hin oder her? Ich denke nicht. Sondern ich denke, Spuren, die jemand hinterlässt, die sind dafür da, dass Spuren uns einen Weg zeigen wollen. Spuren, die wollen uns einen Weg zeigen, der uns zu einem Ziel führt. Und in diesem Fall, da diese Spuren hinterlassen wurden von unserem Schöpfer, von Gott, wollen sie uns zu ihm führen. So wie die Spuren eines Bergführers oder hier die Spuren dieses Weges, die zu diesem Gipfel führen. So möchte Gott uns Spuren auf dem Weg zum Glauben zeigen, zur Vergebung, zum ewigen Leben. Aber auch schon zu einem sinnvollen Leben hier auf dieser Erde. Denn wer sein Ziel kennt, der weiß auch, wofür er lebt. Der gestaltet sein Leben sinnvoll. Und vor allen Dingen hat er Hoffnung und Freude in seinem Herzen. Gottes Spuren in seiner Schöpfung, die laden uns zum Glauben ein. Im Blick auf diese Schöpfung sagt die Bibel zum Beispiel im Römerbrief im 1. Kapitel in Vers 20, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung können wir seine göttliche Macht und seine Größe erkennen. Darum kann sich niemand entschuldigen, er habe von Gott nichts gewusst. Merken wir, dieser Vers weist ganz klar auf hin, jeder von uns, jeder auch der hier sitzt um uns herum, kann in der Schöpfung Gottes Spuren erkennen, kann in der Schöpfung Gott erkennen und hat keine Entschuldigung, nicht zu wissen, dass es Gott gibt. Die Schöpfung weist auf den Schöpfer hin. Aber wie kommt man zum Ziel? Wie kann man auf dieser Spur bleiben? Im Blick auf Gottes Spur in der Schöpfung heißt das, dass ich zunächst einfach mal ganz simpel Danke sagen kann. Danke für das, was er geschaffen hat. Und ich weiß nicht, wer von euch sich nicht freut, wenn er so eine wunderbare Sommerblumenwiese sieht. Also mir reicht das ja schon, die schönen Blumen, die Bettina in unserem Garten gepflanzt hat. Wenn ich die sehe, dann freue ich mich. Die Sonnenblumen, die noch in voller Pracht sind, die eine oder andere hat es schon hinter sich, aber das macht mir einfach Freude. Und dafür kann ich dankbar sein, dankbar für das, was er geschaffen hat. Oder wenn man morgens früh losfährt zur Arbeit, ich muss ja eine knappe Stunde nach Gummersbach fahren, die ersten Sonnenstrahlen der Morgensonne, so wie wir das vorhin vielleicht auch in dem Video gesehen haben, und wenn es dann nicht gerade so kalt ist und man sein Verdeck aufgemacht hat, vielleicht das ein oder andere Pfeifkonzert der Vögel hört, die Blumen am Wegrand. Ich denke, das alles kann dankbar machen. All das kann ein Grund sein zur Freude und zur Dankbarkeit. Und in Psalm 104, da hat der Psalmist das so ausgedrückt, wie das hier oben schon niedergeschrieben ist. Ich zitiere ein paar Verse aus dem Psalm 104. Da heißt es: Herr, welche unermessliche Vielfalt zeigen deine Werke? Du hast alles weise geordnet. Die Erde ist voll von dem, was du geschaffen hast. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Ich will singen dem Herrn mein Leben lang. Ich will nicht aufhören, ihn zu loben. Und das wünsche ich mir, dass wir das neu mitnehmen, wenn wir nach rechts und nach links schauen, wenn wir bewusst die Dinge um uns herum wahrnehmen, dass wir dann zu demselben Schluss kommen wie dieser Psalmist. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Dinge, nicht nur das, was wir sehen in der Natur. Es gibt andere Dinge, für die wir dankbar sein können, dass ich lebe, dass ich gesund bin, dass ich essen kann, dass ich Arbeit habe, aber vielleicht auch meinen Feierabend genießen kann. Aber auch wenn das eine oder andere davon vielleicht nicht mehr so klappt, wie ich mir das wünsche, dann hat Gott das doch einmal sehr gut geschaffen, damit wir ihn in unserem Leben ehren können, damit wir so beten können, wie wir das in Psalm 139 finden, in Vers 14. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Vers. Da heißt es: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Nicht nur, dass die Dinge, die wir in der Natur sehen, so einzigartig sind, sondern auch beim Blick auf uns selber. Und jetzt bitte keine falsche Eitelkeit, wenn ich euch auffordere, stellt euch einfach mal vor den Spiegel und schaut euch an. Ihr seid einzigartig, in Gottes Augen einzigartig, und das ist wunderbar, und dafür kann man dankbar sein. Wenn wir auf Gottes Schöpferspuren bleiben wollen, dann heißt es auch einfach, dankbar zu sein für das, was er uns schenkt. Ich möchte euch zwei Beispiele zum Abschluss bringen, die vielleicht unsere Augen und auch unsere Ohren für diese Sprache Gottes, für diese Wunder öffnen und uns näher zum Schöpfer führen. Wer von euch hat nicht schon einmal die Ruhe in den Bergen oder am Meer genossen und die Landschaft in sich aufgesogen, um dieses wunderbare Bild nicht zu vergessen? Oder einfach die Dinge, die so passieren, genossen, wie am vorletzten Freitag. Sigrid und Frank waren zu Besuch, wir haben draußen gesessen und es wurde langsam dunkel und wir haben ein wunderbares Wetterleuchten gesehen. Also letztendlich Blitz ohne Donner, weil es so weit weg war. Aber das war gewaltig, das war imposant, das war faszinierend. Oder wer hat am Abend nicht einfach schon mal den Sonnenuntergang bestaunt, wie sie so langsam in einem tiefen Rot am Horizont versinkt. Die Sonne, die am Tag noch hoch oben so hell geleuchtet hat, dass man da gar nicht reinschauen kann. Und diese Bilder, die sollen uns erinnern an den Herrn Jesus. Im 1. Timotheusbrief in Kapitel 6, Vers 16, da heißt es: Der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und Ewigkeit und ewige Macht. Amen. Das heißt, diese Klarheit der Sonne, die kann uns an Gott erinnern, dass er ein unzugängliches Licht bewohnt, dass er so heilig ist, dass man es gar nicht ertragen kann, ihn anzuschauen, der selber Licht ist, so wie das im 1. Johannesbrief in Kapitel 1, Vers 5 heißt: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Und deswegen liebe ich dieses Bild von der Sonne. Denn die Sonne, die bleibt ja nicht immer oben am Himmel, unerreichbar scheinbar, sondern im Laufe des Tages berührt sie in ihrem Lauf die Erde. Und so ist es auch mit Gott. Dieser heilige Gott, dieser eigentlich unerreichbare Gott, der neigt sich nieder. Und er kommt in seinem Sohn Jesus Christus zu den Menschen auf die Erde. Das Rot der untergehenden Sonne, das kann uns erinnern an sein Blut, das er für uns vergossen hat, als er auf diese Erde kam, um für uns zu sterben und aufzuerstehen. Und in diesem Licht können wir ohne Leid sein. In diesem Licht können wir Gott, dem Vater, begegnen. Johannes, der drückt das in seinem Evangelium im Kapitel 12 wie folgt aus. Und damit möchte ich schließen. Dort heißt es: Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Amen.